Es gibt nicht viele Lieder, die man in solchen Situationen singen kann. Also auch am, ich sag mal, am Grab eines guten Freundes wird man wahrscheinlich, wenn man einigermaßen bei Verstand ist, nicht I did it my way singen irgendwie oder irgendeinen Unsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Ladies and gentlemen, welcome to The Power of the Word. Schön, dass du eingeschaltet hast zu Die Macht der Worte. Mein Name ist Steve und das ist der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir sind schon fast am Ende der Staffel 4. Es ist ja das Jahr schon fast rum. Nach diesem Jahr wird wieder alles besser. Keine Masken mehr, keine Aha, keine Social Distancing mehr, keine 1,5 Meter. Dann können wir uns endlich wieder an die Brust drücken und lauthals ohne Masken im Gottesdienst Lobpreislieder schreien. Schön wär's. Aber mal schauen vielleicht. Ich habe heute im Radio gehört, es ist schon ein Impfstoff auf dem Weg. Ja, Putin hat ja seine Tochter schon impfen lassen und die lebt immer noch wunderbar. Aber egal, weg von Corona, direkt rein in diesen Podcast. Und zwar sprechen wir bei Dein Wort immer noch über Charakter und diesmal über Authentizität. Authentizität. Ach, keine Ahnung, dieses Wort. Auf jeden Fall war es vielleicht so, dass vor dem Sündenfall wir authentisch gemacht wurden von Gott, aber durch den Baum der Erkenntnis diese Authentizität verloren haben. Wenn du weißt, wie dieses Wort gesprochen wird, schick uns doch einfach mal eine Nachricht über Instagram oder auch die Macht der Worte @mail.de. Dann sprechen wir bei Michael und Steve über ein Buch, das Steve gelesen hat und irgendwie viele seiner Gemeindemitglieder ja, gefunden hat. Dieses Buch heißt Die komischen Freunde. Meine komischen christlichen Freunde. Dann sprechen wir zum letzten Mal mit Jermaine Dobbins über Scheidung. Da geht es um die Kinder. Ja, Scheidung mit Kinder oder nicht Kinder. Und ja, Lothar Kosse, er erzählt uns über schwere Zeiten in seinem Leben und die Rolle Gottes darin. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Yep. Die Macht der Worte, Episode Nummer 79. Tick, 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 tick. Der Wahnsinn, also diese Effekte sind ja der Hammer. Ach, wir sind auch auf Sendung. Viel Spaß!
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Ja, wir haben uns letzte Woche total in der Zeit vertan, Matthias. Mach doch mal weiter, wir waren stehen geblieben bei Authentizität.
Du hast es echt langsam drauf, viel besser Wahnsinn. Als ich. Ich breche mir immer noch die Zunge ab, Mensch.
Und ich habe festgestellt, dass eigentlich christlicher Glaube unauthentisch wäre, wenn wir bei Glauben gehen und nicht bei Schauen und quasi physisch gehen würden. Mhm. Und du hast dann mit Josef angefangen, da machen wir jetzt einfach weiter.
Genau, das war so eine Idee, die kam mir plötzlich in den Sinn, während wir drüber gesprochen haben, Steve. Dieses der Josef selber, für die Geschichte jetzt nicht so kennen, war ja einer von den 12 Söhnen Jakobs und also den 12. Sohn gab es noch nicht, das war der Benjamin, der ist eben nachher erst geboren worden. Josef war der Lieblingssohn von Jakob, weil er nämlich von seiner Lieblingsfrau geboren war. Wer das jetzt nicht weiß, der hatte faktisch 4 Frauen. Ja? Es war nur von 2 in die Rede, aber jeder hatte nochmal eine Sklavin und dann gab es da immer unterschiedliche Kinder von allen möglichen und die Namen, die dann da jeweils dann auch vergeben wurden, wird es einer mal so schön formuliert, die lauten auch so ein bisschen, eine Mutter hat der anderen mehr oder weniger die Zunge rausgestreckt und so quasi Ella Badge und das ist der Name. Bisschen seltsam, diese Namensgebungen, aber zurück zu Josef, der war also dann der Lieblingssohn, weil er von der Lieblingsfrau Rahel war und damit von Jakob bevorzugt worden ist. Mhm. Das hat natürlich jetzt nicht die Begeisterungsstürme der älteren Brüder geweckt. Um es kurz zu machen, irgendwann mal hat Jakob seinen Sohn rausgeschickt, den anderen Brüdern was zu essen zu bringen. Die haben also gesagt, hey, da kommt jetzt dieser blöde Gockel daher. Sie, ich glaub, fast geht ziemlich genau die Formulierung, die sie auch verwendet haben. Jetzt machen wir ihn kalt. Sie wollten ihn also tatsächlich töten, haben ihn dann aber doch kurz entschlossen in die Sklaverei verkauft nach Ägypten. Dort war er dann erstmal im Sklave in einem Haus das eines Angestellten vom Pharao. Da ging es ihm sogar vergleichsweise gut halt als Sklaven. Bloß hat er das Problem gehabt, die Frau von diesem Potiphar, so heißt der Mann, die meinte, Josef nachstellen zu können und wollte ihn also ins Bett zwingen. Er aber hat Reißaus genommen und war dann tatsächlich nackt davon gerannt. Und dann hat die Frau ihn bei ihrem Mann beschuldigt, er hätte sie bedrängen wollen, schau her, ich habe sein Gewand, und er ist davon gerannt. Gut, die Beweislage sprach eindeutig gegen ihn, noch dazu war er Sklave, er landete also so richtig im Kerker. Und ich weiß gar nicht, wie viel Jahre denn das alles war. Also erst einmal vom Verkauf bis dahin, dass der dann da in dem Kerker landete. Und auch da, die Kerker, die du damals hattest, das waren ja Löcher, also so richtig tiefe, dreckige Löcher. Da kam er ewig nicht raus. Und irgendwann mal gab es dann Träume, die da eine Rolle spielen, die konnte er auslegen. Und dann hat er dem einen gesagt, pass auf, wenn du draußen bist, erinnere dich an mich. Ja? Schau, dass ich hier rauskomme. Der war draußen, hat sich nicht an ihn erinnert. Wieder Jahre vergangen. Und dann endlich kam das Thema, dass Josef eben diese berühmten Träume von Pharao ausgelegt hat mit diesen 7 mageren und 7 fetten Kühen, den 7 mageren und den 7 fetten Ähren. Um es kurz zu machen, dann ist Josef tatsächlich in diese Position gekommen, die in der Bibel beschrieben wird als der zweite Mann hinter Pharao. Und hat letztlich damit dazu beigetragen, und jetzt wird es laut, jetzt müssen wir kurz warten. Das war die Feuerwehr. Und ist damit in die Position gekommen, dass er letztlich sogar seine eigenen Brüder retten konnte. Und seinen Vater und die ganze Familie, die nämlich dann die Hungersnot, denn das war das, was in den Träumen hervorkam, überlebt haben. Und ganz am Ende seines Lebens haben dann die Brüder Angst, nachdem der Vater gestorben ist, dass er sich jetzt doch an ihnen rächt. Solange der Vater da war, dachten sie, okay, der passt schon ein bisschen auf uns auf, der Josef wird uns schon nicht kalt machen für das Ganze, was wir ihm angetan haben. Und sie kommen zu ihm hin und Josef ist völlig perplex und sagt, wie könnt ihr nur so denken? Wie könnt ihr überhaupt nur so denken? Ihr habt tatsächlich richtig, richtig übel mit mir mitgespielt. Ihr habt es richtig, richtig böse im Sinn gehabt. Das ist das, was die Bibel sagt. Aber Gott dachte, Gutes draus zu machen. Gott hat Gutes gedacht. Und das fand ich so, so bemerkenswert, diese Sicht von ganz woanders her. Rein, weil wir vorhin von Schauen und Glauben gesprochen haben. Wenn du dir das Leben erstmal anschaust, bis zu dem Zeitpunkt waren wahrscheinlich vielleicht 10, 20 Jahre. Ja?
Ja.
Vielleicht noch mehr, weiß ich nicht. Geht aus der Bibel nicht so klar hervor. Bis der tatsächlich aus diesem Knast dann letztlich rauskam, von dem Zeitpunkt, dass er verkauft wurde, der ist richtig durch den Dreck gekrochen. Und trotzdem sagt er, ja, ihr habt wirklich Böses im Sinn gehabt. Er hat es nicht beschönigt. Aber er hat aus einer ganz anderen Sicht auf die Situation draufgeschaut, nämlich Gott gedachte, es gut zu machen. Und für mich kam dann plötzlich mal so ein Satz, die Jünger haben aus der Endlichkeit, also aus dem Hier und Jetzt, irgendwie so versucht, in die Ewigkeit zu schauen. Aber Josef hat aus der Ewigkeit auf die endliche Situation dort geschaut und einen ganz anderen Blick drauf gehabt. Und wie gesagt, war völlig perplex, wie man so denken kann wie seine Brüder noch. Er ist also anders geworden. Er ist wirklich anders geworden.
Meinst du, um jetzt mal bei dem authentischen Begriff nochmal zu bleiben, dass Gott quasi, jetzt sagen wir mal, wenn wir nicht Christen, also wenn wir authentisch mit göttlichen Gedanken verknüpfen würden und unauthentisch mit weltlichen, beziehungsweise wir denken ja andersrum. Also ich weiß nicht, ob der Hörer dazu das folgen kann, aber meinst du, dass wir Menschendenker authentisch mit natürlich und Gott das Unauthentische mit übernatürlich vielleicht paart? Weißt du, wo ich hin will? Oder
ich weiß ich nicht so, so ganz hin.
Weil also manchmal muss man.
Versuch es mal zu. Wenn ich es richtig verstanden habe, verbindest du jetzt dieses übernatürliche Eingreifen Gottes, was wir als übernatürlich bezeichnen,
also ich würde alles
unauthentisch
sagen,
oder?
Also wir würden es verbinden mit unauthentisch.
Und übernatürlich, wir würden es verbinden, okay.
Mit übernatürlich meine ich also quasi alles, was über unsere Natur hinausgeht. Also Gottes Denken ist ja quasi, auch wenn du es nicht siehst, glaubst und es wird geschehen. Wenn du keine Heilung, oder wenn du krank bist, bete und es wird geschehen. Und es ist ja im Prinzip, ist es ja über unsere Natur hinaus. Also weil nach meiner Natur her kann ich nicht, wenn es dir schlecht geht, die Hand auflegen und heilen nach meiner Natur. Aber dadurch, dass Gott da ist und seine Natur da ist und ich lege die Hände bei dir auf und Gottes Übernatürlichkeit in dir wirkt, macht das Sinn? Oder?
Wobei du jetzt gerade schon auch wieder Gottes Natur angesprochen hast, Gottes Wesen. Und ich glaube, Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir diese Trennung zwischen natürlich und übernatürlich sehr scharf ziehen. Also das ist eher tatsächlich meines Verständnisses nach etwas, was aus diesem griechischen Denken herauskommt. Wir hier unten und Gott da oben. Also so ein fast schon so ein dualistisches Denken, ja, was mir leider auch noch immer sehr zu eigen ist. Anstatt zu sagen, ja, Gott hat mir zugesagt, er ist auch in mir gegenwärtig. Es steht ja so, der Vater wird in euch Wohnung nehmen, sagt ja Jesus sogar dann im Johannesevangelium. Ja, ich nehme in euch Wohnung und der Vater auch. Mhm. Ja, ein Gedanke, den man gar nicht so richtig verinnerlichen kann, glaube ich, weil stimmt, der so tief ist und so viel beinhaltet. Ich glaube, es ist ein natürlicher Ausdruck Gottes in uns eben tatsächlich, dass Dinge passieren und geschehen, die wir vielleicht als übernatürlich, als unnatürlich, als Wunder bezeichnen. Mhm. Aber wie hat C.S. Lewis so schön gesagt, manchmal ist es ja auch nur eine Frage dessen, wie schnell es passiert eigentlich ist. Denn wenn du jetzt zum Beispiel dieses Thema Wasser in Wein verwandelt betrachtest, das ist ja laut Johannes das erste Wunder, oder das erste Zeichen, er hat nicht von Wundern gesprochen, sondern das erste Zeichen, was Jesus tat. C.S. Lewis hat so schön formuliert, er hat genau genommen den gleichen Prozess, nur halt etwas beschleunigt. Denn wie entsteht denn Wein? Mhm. Er entsteht ja letztlich tatsächlich aus Wasser, was aus dem Boden aufgenommen wird, in die Weintraube geht, halt etwas länger.
Ja.
Und dann gegoren wird und so weiter und so fort, um zu Wein zu werden. Und er hat halt denselben Prozess wesentlich schneller ablaufen lassen. Oder wenn wir beispielsweise tatsächlich jetzt halt ganz normale Erkältung haben und irgendwann auskuriert haben, dann ist das ja auch eine Anlage, die Gott in uns hineingegeben hat, das, was wir auch als Immunsystem bezeichnen, was von sich heraus, also sozusagen durch das, was wie Gott uns geschaffen hat, in der Lage ist, dass wir auch so gesund werden können.
Ja.
Also insofern, ich trenne hier dieses Versuch, ein bisschen für mich zumindest gedanklich wegzukommen von diesem, das ist jetzt übernatürlich, sondern das ist Gottes Natur und die ist authentisch.
Aber es ist nicht über unserer Natur? Also weil, oder? Weil ja, wir sind ja begrenzt und Gott ist ja
natürlich sind wir begrenzt.
Unlimitiert.
Aber wie gesagt, ich denke, dass das einfach ein natürlicher Ausdruck Gottes auch ist. So wie eben, wir reden auch die ganze Zeit noch über unser Authentischsein. Ja? Sich Gott in uns mehr und mehr zum Ausdruck bringen kann, je mehr wir eben auch tatsächlich mit ihm leben, mit ihm interagieren, mit ihm Gemeinschaft haben, beispielsweise auch ganz banal die Bibel so richtig studieren und uns da mal reinfuchsen, Zeit mit anderen verbringen, die auf dem gleichen Weg sind. Ja? Und dann findet es nach und nach einfach seinen natürlichen Ausdruck, dass wir Kinder Gottes sind und es leben.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Du Michi, du bist ja das Gegenteil von einem Bücherwurm. Ja, das du bist ja quasi, was ist denn das Gegenteil? Was ist das Gegenteil vom Buch?
Vom Buch ist... Gibt es Zeitschriften? Nein.
Zeitschriften-Elefant.
Ich habe Zeitschriften-Flo, würde ich jetzt sagen. Da gibt es ja auch Flo-Zeitschrift. Irgendwie gab es das früher mal.
Das stimmt, ja. So schlecht gezeichnetes, schwarzes irgendwas.
Irgendwie so.
Da, ich habe auf jeden Fall ein sehr gutes Buch gelesen, ein sehr ironisches für Christen. Das heißt, die komischen christlichen Freunde, die ich habe.
Okay.
Ja. Auf Englisch.
Ja.
Und da wollte ich mit dir über ein paar Charaktere reden, weil der zählt ein bisschen Charaktere auch.
Ah ja, okay, mach
mal. Und zwar wollte ich dich ja mal fragen, ob dir schon mal ein Endzeit-Ad begegnet
ist. Endzeit-Ad. Ah ja, natürlich, da kenne ich sogar wirklich einen.
Na echt.
Das ist ja immer, der sagt dann immer am Schluss, ja, ist halt Endzeit. Die Kinder, weißt du, hat die eigenen Kinder nicht erzogen? Ja, Endzeit. Ja,
okay.
Arbeitszimmer nicht aufgeräumt, Endzeit.
Ja, kennst du noch ein paar Dinge? Mein Vater ist so ein wenig ein Endzeit-Ad.
Ja?
Habe ich gemerkt, weil der sagt, ja, Jesus kommt eh bald. Oder die sind auch dann so, ja, bald bin ich eh beim Herrn. Kennst du solche?
Ja.
Das ist schon lustig.
Seit ihr kennt sie mehr, ist es eh alles. Ne? Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren jetzt hier.
Ja, nee.
Corona ist eh Endzeit.
Ja, klar. Ja. Und wenn der Chip kommt,
dann sowieso.
Dann gute Nacht.
Ja.
Ja, der hat, der kennt ja auch die ganze Offenbarung auswendig.
Der Inside-Ad.
Der Inside-Ad.
Ja, natürlich. Der muss sie auch immer mal zitieren. Dann sagt er immer dazwischen, ja, typisch, fünfte Posaune.
Und sein Lieblingsspruch ist...
Oder fünfte Posaune irgendwo.
Ja, das da? Ah, nein.
Nee, das war das Gewehr.
Aber da kommt danach.
Das war die fünfte Posaune. Und ja, wen gibt es denn da noch?
Oder, der sagt immer gern, sei vorsichtig vor dem Zeichen. Oder fall nicht drauf rein auf das Zeichen.
Dann Raute, gibt's Michael Raute. Ja, genau. Steht auch schon, ja, 7. Mose 23.
Na, aber hallo. Da, die Pfingstpetra. Pfingstpetra. Das bist ja eigentlich du wegen der Pfingstpeter.
Ja, Leute, die sich einfach noch freuen können über Pfingsten und nicht nur da immer auf Äußere schauen, Steve.
Ja.
Na, einfach der Geist in mir.
Also wenn du so ein Pfingstpeter bist, duschst du dann auch recht oft eigentlich, oder wie schaut das da aus?
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, so Pfingstpetras, die sind schon ein bisschen unheimlich manchmal auch, weil die singen auch manchmal schräg und laut.
Echt?
Juhu, Halleluja. Ja, ja, doch, die heißen aber in echt anders.
Ach so, natürlich, ja, freilich. Ja. Gut, die sind auch die eigentlich in der Gemeinde so wegen tanzen, ne?
Mhm.
Also so erfüllte.
Wollte jetzt nicht so sagen, ja, genau.
Ach so, da habe ich ja mal eine erlebt, da habe ich, glaube ich, Lobpreis gemacht und das fand ich ja wegen lustig, und das darf man eigentlich gar nicht vielleicht, aber ich habe Lobpreis gemacht und habe die Pfingstpetra, eine der Pfingstpetras, hinten tanzen sehen und immer laut, Jesus! Und die fahren auch manchmal durch die Stadt mit dem Fahrrad und freuen sich am Herrn. Und war die hinten am Tanzen zu Lobpreislieder. Und da habe ich gesehen, wie es umknickt ist. Oh, und das ist ja quasi ein Todesurteil für Pfingstpetra am Lobpreiskonzert. Die ist dann leider nach vorne gehinkt und hat sich dann quasi nur in die Gegenwart begeben.
Oh, okay. Also das war. Also ich muss sagen, ich kenne nur halt den Porzellan-Paul auch. Der Porzellan-Paul, das ist ja der halt immer so ein bisschen alles wieder kaputt macht, was über Monate und Jahre aufgebaut worden ist. Ne? Wenn da also die Krankheitskunni endlich ihre Trauma, das jetzt in der 50 Jahre oder 60 mit rumtragen hat, überwunden hat. Dann kommt der Alter her und fragt, bist du schwanger? Weil du so einen süßen Bauch hast, dann sagt er, nein, ich bin 75 und fett. Und schon ist alles wieder zerstört, was der Pastor in der Seelsorge zurechtgebogen hat. Ist der Porzellan-Paul, gibt's?
Also Porzellan, weil er wie ein Elefant im Porzellan lag.
Genau, das muss man vielleicht
dazu sagen. Man könnte auch sagen, Panzer-Paul.
Oder
Paul Panzer.
Ja, genau.
Kennst du den Paul Panzer?
Ja, kenne ich.
Ja.
Gibt es da noch mehr so Leute?
Ja, also Michi, den Theologen-Theo. Der Theologen-Theo, das ist ja einer, der nagel ich so aufs Wort fest.
Der kommt immer mit der Schrift, ne?
Ja, so einen kennen wir auch.
Ja.
Den Theologen-Theo. Ja. Den haben wir aber eiskalt aus der Gemeinde befördert. Nicht mit uns.
Ja, klar, weil das ist auch nichts, wenn man dann irgendwie Sachen interpretiert, ne? Aus der Bibel und jetzt sagt, gut, aus der Geschichte mit dem Wasser, Petrus auf dem Wasser laufen, da kann man jetzt nicht irgendwie rausziehen, trau dir mal was zu.
Ja.
Nee, da ist schon der Theologen-Theo, der sagt, nein, es geht nur darum, dass wir auf dem Wasser laufen sollen.
Richtig.
Kann nichts anders.
Ja.
So steht es drin im Wort.
Na, freilich.
Da hat er eigentlich auch recht. Ja,
auch glauben.
Ja.
Also Der Theo, das ist schon, interessanter. Und dann gibt es natürlich noch einen, den verraten wir euch aber nächste Woche.
Da freue ich mich.
Die Macht der Worte.
Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Hey, Ladies and Gents, wir sind hier mit dem wundervollen Steve.
Hallo.
Bei einer neuen Folge von Die Macht der Worte.
Richtig.
Ich bin Jermaine Darwins.
Ein Traum.
Und hab keine Ahnung, was ich hier gerade mache, aber ich sollte anfangen. Let's go.
Genau, die Kategorie heißt ja wie schon im Jingle Revolution, Revolution. Genau. Wir reden die letzten zwei Wochen schon über Scheidung. Wir beenden dieses Thema heute vorerst. Wir haben irgendwann in den kommenden Wochen tatsächlich nochmal einen Gast, der selbst Scheidung erlebt hat. Und ja, ich hoffe, der ist nicht zu aggressiv mit seiner Ex-Frau. Aber schauen wir mal. Aber wir reden heute nochmal über Scheidung und Beziehung und Sex. Und zwar kann man Scheidung...
Wie er das hinterhergeschossen hat noch.
Den Sex.
Beziehung und Sex.
Ja, manche finden sich da als Christen angeschlossen. Ich rede ja sehr gerne über Sex. Und hab's auch gerne. Nur mit meiner Frau natürlich. Gut. Genau. Kann man Scheidung gleichsetzen mit einem, wie soll man sagen, einem Schluss machen in einer Beziehung? Was meinst du?
Finde ich nicht. Ist jetzt, liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Es gibt ja auch Leute, die irgendwie ein Leben lang zusammen sind, ohne offiziell verheiratet zu sein. Mhm. Also das gibt es ja auch. Mhm. Und die Menschen sagen auch, sie sehen keinen Sinn in der Ehe, weil sie jetzt eigentlich genauso leben und vielleicht auch eine Familie haben, aber einfach nicht verheiratet sind. Was soll man den Leuten sagen, ne? So wenn es läuft? Also jetzt einfach nur zwischen Menschen so. Mhm. Ich persönlich als Christ bin schon der Meinung, dass Ehe nochmal ein anderes Thema ist, als einfach nur, hey, willst du mit mir gehen?
Mhm. Und warum denkst du das?
Also zum einen einfach, ich weiß, dass Gott das so vorgesehen hat, aus der Bibel heraus. Und dann vertraue ich da auch einfach, dass da nochmal 1000 Sachen mit drinstecken, die ich vielleicht gar nicht, noch nicht verstehe oder vielleicht auch erst später verstehe. Mhm. Und was aber an Ehe trotzdem interessant ist, das scheint schon im Menschen noch verankert zu sein. Weil es ist ja so ziemlich egal, auf welchen Kontinent du guckst, in welche Zeitepoche du guckst. Menschen verheiraten sich schon immer. Also unabhängig von Religion, von Abstammung, ob das irgendwelche afrikanischen Volksstämme sind, ob das, egal, von Schweden bis Australien, verheiraten sich schon seit Tausenden von Jahren die Menschen. Mhm. Also muss da ja mehr dahinter sein, als einfach nur, komm, wir sind jetzt ein Pärchen. Weil es scheint im Mensch irgendwie drin zu stecken, verankert zu sein.
Ja. Das stimmt. Aber warum denkst du jetzt nicht, dass eine Scheidung weniger mehr schlimm ist oder weniger schlimm ist als eine Beziehung, die quasi zu Ende geht? Also weil im Prinzip meinst du, in der Ehe steckt noch mehr Unsichtbares als in einer Beziehung? Also sagen wir mal, der Nicht-Christ hat eine Beziehung, hat Sex, lebt zusammen, also lebt quasi so wie in einer Ehe und trennt sich. Und genau dasselbe Pärchen oder quasi ein Parallelpärchen hat das Gleiche, nur verheiratet. Meinst du, dass eins schlimmer dran ist als das andere?
Das ist echt eine schwere Frage.
Ich stelle nur schwere Fragen.
Der Nussknacker Steve. Das ist krass, was soll ich sagen? Es tut immer weh. Also, wenn du liebst und was und es geht was kaputt, das tut weh. Mhm. Das ist so. Ich glaube aber, dass im Menschen irgendwas drin ist, wie eben schon erwähnt, wenn man heiratet, das ist so ein offizielles Versprechen, dass man jetzt eine Familie ist. Mhm. So aus zwei wird eins. Mhm. Man geht durch dick und dünn. Kann man natürlich ohne Ehering und Ehe auch machen. Mhm. So. Aber jetzt aus christlicher Sicht gibt man sich ja als Paar vor Gott ein Versprechen. Mhm. Und selbst wenn man jetzt nicht an Jesus glaubt oder vielleicht sogar komplett ohne Glauben ist, atheistisch meinetwegen, und man heiratet,
ja,
ist es ja trotzdem ein Statement an die Welt. Mhm. Ne, so vor den Eltern des Partners, vor den eigenen Eltern, mhm, vor den Geschwistern des Partners, vor den Freunden des Partners und auch vor der ganzen Welt. Deswegen ja auch dann vielleicht zum Beispiel ein Ring, den man trägt.
Ja.
Einfach, dass andere Menschen, die gucken dir auf die Hand, sehen, an dem einen Finger ist ein Ring, okay, der ist weg, die ist weg.
Ja.
Weißt du, so, also das ist ja nochmal, also wenn du ohne im Glauben oder in einem Glauben zu sein heiratest, ist es ja trotzdem ein Statement, was irgendwas aussagen soll. Mhm. Und das hebt es, glaube ich, nochmal ab von einer Beziehung ohne Ehe. Mhm. Auch wenn ich überhaupt nicht schlecht, also wenn du viele Jahre zusammen bist und nicht verheiratet bist und eigentlich eheähnlich lebst, mhm, ey, das tut voll weh, wenn dann da irgendwas schief geht. So, das will ich überhaupt nicht schmälern.
Ja. Ich fand es interessant mit dem Nachnamen, weil ich habe mich nämlich mit einem Jugendlichen von mir unterhalten. Ich bin ja Jugendleiter und der hat mich gefragt, was jetzt eigentlich der Unterschied ist, verheiratet zu sein und nicht verheiratet zu sein und was eigentlich vor Gott zählt. Mhm. Und er und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, was ich jetzt heute vielleicht schon wieder revidieren würde, habe eigentlich gesagt, im Prinzip ist doch zählt doch für Gott ein Bund. Mhm. Und der Sex mit einer Jungfrau, oder mit jeder Person, oder auch Jungfrau oder was weiß ich, wie alt die ist und schon Sex hatte oder nicht. Du merkst, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. ist ja trotzdem ein Bund. Also mit der Jungfrau bin ich jetzt nur drauf gekommen, weil quasi, ich glaube, in den biblischen Bünden fließt immer Blut. Oder meistens. Und bei einer Jungfrau wird ja das Jungfernhäutchen durchstochen und dann blutet die leicht. Und das dann quasi auch das Zeichen ist für den Bund. Krass, voll der Theologe. Aber
höre ich jetzt zum ersten Mal, aber interessant. Ja.
Ja.
Also war jetzt auch nicht komisch gemeint mit dem ersten Mal. Das habe ich jetzt krass. Ja.
Ja. Und auf jeden Fall sind wir dann auf diese Idee gekommen, im Prinzip ist doch Ehe eigentlich eine Bundschließung. Und somit ist doch eigentlich der eigentliche Bund bzw. die Ehe der Sex.
Sagen viel, also es gibt, glaube ich, sogar Gemeinden oder ich weiß nicht, ob Gemeinden, aber es gibt Christen, die sagen, wenn man Sex hat, dann ist es der Bund, der Ehebund.
Ja.
Aber Fakt ist, also korrigiert mich oder korrigier du mich bitte. Mhm. Die Stelle, die du jetzt aufgegriffen hast, so, ne, wenn jemand wenn ein Mann aus dem Alten Testament eine Frau quasi entjungfert oder so, dann muss er sie zur Frau nehmen oder soll er sie zur Frau nehmen. Mhm. Das steht ja, das spricht ja dafür,
stimmt,
dass da trotzdem die Ehe noch nicht stattgefunden hat. Mhm. Kommt mir jetzt aber gerade auch erst, während wir drüber reden, so.
Ja.
Weil ich glaube, die ganze Aussage ist, wer eben eine ein Mädchen, eine Frau in Jungfert, der soll sie dann zur Frau auch nehmen. Mhm. Ja. Also heißt ja dann, okay, das war es noch nicht. Du hast jetzt mit ihr geschlafen.
Das stimmt. Ja.
Also heirate sie jetzt auch. Das also stimmt. So würde ich das jetzt auffassen halt, ne?
Ja, das stimmt. Also was mich auch, du hast es ja auch vorher gesagt, mit dem Nachnamen, die gründende Familie und quasi auch der Nachname, was ja heutzutage mittlerweile auch gar nicht mehr sein muss. Also du kannst ja mittlerweile Hinz und Kunz heißen und trotzdem verheiratet sein. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich schön zu sehen, dass dieses Familienkonstrukt bzw. Ehekonstrukt durch den Namen auch verbunden ist.
Ja, ja. Ich finde es schön, also ist jetzt vielleicht dumm, wenn man das als Mann sagt, aber ich habe da jetzt auch schon oft mit Frauen drüber oder hier und da mal mit Frauen drüber geredet. Mhm. Ich finde ein bisschen schade heutzutage, dass es dem Mann schwer gemacht wird, Alleinversorger zu sein in unserer Gesellschaft. Mhm. Und dass auch, ich sage jetzt bewusst, Mutter und Hausfrau sein so verpönt ist.
Mhm. Ja.
Ich will damit gar nicht sagen, so ey, ihr Mädels, ihr habt jetzt hinterm Herd zu stehen. Das ist nicht meine Aussage, aber der Begriff, vielleicht muss man auch einen neuen Begriff finden, aber der Begriff Hausfrau ist so negativ behaftet, finde ich, in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber an sich, und das kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, ich finde es voll schön, weil Hausfrau, das ist so krass. Mhm. Das ist so krass. So, du bist mit den Kindern, du erziehst die, das wird doch nicht genug honoriert in unserer Gesellschaft heutzutage, finde ich.
Ja.
Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Frauen sagen, hey, ich will das, ich will mehr.
Mhm.
Na, weil es so, ja, die hockt halt daheim, blablabla. Nein, so, du bist die Person, du hast dich irgendwann in diesen Mann verliebt. Der Mann hat sich in dich verliebt, ihr habt Kinder, so. Wow, Nummer eins, du hast diese Kinder ausgetragen. Also du bist ein paar Monate, fast ein ganzes Jahr damit beschäftigt, einfach nur dieses Kind in dir wachsen zu lassen.
Mhm.
Und jetzt darfst du es formen. Mit den Werten, die du und der Mann zusammen irgendwie teilen. So, ne? Und der Mann geht außer Haus und guckt, dass die Rechnungen bezahlt sind und so. Und du darfst dieses Kind formen. Und auch für denjenigen, der dafür sorgt, dass das Haus besteht, bist du diejenige, die das Haus schön macht.
Ja.
Ne? So. Muss es immer so sein? Weiß ich nicht, aber ich finde es eine sehr schöne, das ist so wertvoll.
Mhm. Ja.
Und ich meine damit auch nicht, dass die Frau nicht aus dem Haus darf und nicht sehen soll, was, ne, weil es ja auch immer damit verknüpft ist, so dieses, ja, die Frau darf, verlässt das Haus nicht und so. Ja. Das meine ich alles gar nicht. Mhm. Aber es ist doch was, wo man stolz drauf sein kann, so, ich forme diese Kinder.
Mhm.
Und mein Mann, der sich draußen bemüht, also im Idealfall, einfach alles zu tun, dass die Familie Essen und Dach auch über dem Kopf und das hat. Ich mach's dann dafür irgendwie, weiß ich nicht, schön für den Mann zu Hause oder so, weißt du? Und der Mann kommt aber auch nach Hause und honoriert das und so, weißt du? So dieses, das sind doch so schöne Zusammenspiele.
Das stimmt, ja.
Wo ich das Gefühl habe, das wird heutzutage einfach ein bisschen durch den Dreck gezogen, obwohl es was super Wertvolles ist.
Das stimmt. Ja, beziehungsweise es verschiebt sich ja auch dieser Fokus. Also ich merke das, wir machen das noch so. Meine Frau ist Hausfrau und ich bin Chef. Daher kommen die ganzen dummen Sprüche.
Okay, ich glaube, wir reden noch ein bisschen länger heute, weil du kommst heute nicht nach Hause.
Aber ich habe Arbeitskollegen, das sind beide Ehepartner Hochverdiener, schicken aber trotzdem die Kinder mit 8 Monaten in eine Kita. Und machen sich gar nicht die Mühe, behaupte ich jetzt mal, sich um das Kind zu kümmern. Und schicken es halt dahin, holen es dann abends ab. Muss jetzt nicht jeder sein, ja, aber mir kommt es manchmal so rüber, dass du 2 Personen hast, die, keine Ahnung, 5.000 netto verdienen. Und dann wollen sie aber lieber fokussiert sein auf das Geld, anstatt auf die Zukunft. Also auch wenn vielleicht Zukunft auch manchmal Geld sein kann, aber doch mehr ist doch die Zukunft das, was nach uns kommt.
Ich glaube, dass wir Menschen da manchmal einfach in so einem Trugschluss gefangen sind. Und da kann ich mich nicht ausschließen. Ich glaube, die konzentrieren sich sehr wohl auf die Zukunft. Also ich kenne diese Leute jetzt nicht, von denen du redest, ne? Aber ich kann mir halt schon vorstellen, die sind wahrscheinlich einfach davon überzeugt, dass, wenn sie jetzt beide so viel Geld nach Hause bringen, dass das Beste für die Zukunft auch ist.
Mhm. Du meinst, der Fokus ist, nicht der Fokus, aber...
So, dann dieses, wir verdienen jetzt beide gut, also machen wir jetzt dieses Geld und tun das, weiß ich nicht, bunkern, investieren, wie auch immer. Diese Welt ist kacke und umso mehr wir von diesem Geld haben, umso safer sind wir.
Ja.
Und unser Kind natürlich auch.
Mhm.
Na, ich denke, dass da oft das auch mitspielt.
Ja, dann ist auch wurscht, ob der kleine Torben Idiot wird oder nicht. Hauptsache, wir haben das Geld. Nein, Spaß. Also, ja. Wenn du das hörst und machst das so.
Nee, mein Ding wäre, ey, wenn du Geld verdienen kannst, ne, das ist ja in christlichen Kreisen auch, finde ich manchmal komisch. Mhm. Geld ist, das Geld allein, das Geld an sich ist nicht das Problem. Mhm. Das Problem ist deine Herzenshaltung.
Ja, richtig. Ne,
wenn ich gucke, so David war ein Mann nach, wie heißt ein Mann nach
Gottes Herzen.
Nach Gottes Herzen.
Mhm. Ja.
Das war einer der reichsten Typen überhaupt.
Weißt das du? Stimmt, ja. Okay, wir sind schon wieder am Ende. Jetzt die letzte Session war jetzt nicht so viel Scheidung, aber das macht ja auch nichts. Ich hoffe trotzdem interessant für euch als Hörer.
Danke. Auch nicht so sexy wie angekündigt.
Ja, doch, ich gerade, ja, oder? Stimmt, ja. Wir reden nochmal später drüber. Aber ich habe zumindest schon mal. Nee, Jungfernhäutchen habe ich gesagt. Gut, das war das einzige sexistische hier. Nee, nicht sexistisch, sexy. Aber sexy Style. Na gut.
Sexy? Nein.
Wir sind authentisch, wir senden alles. Also, falls ihr mich nicht verstanden habt, seid mir nicht böse. Jermaine, dankeschön, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir hören dich mal wieder in der Kategorie.
Es war eine gute Zeit, let's go.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Hi, hi.
Lothar Kosse, leider sehe ich dich nicht, aber du schaust bestimmt wunderschön aus.
Ja, danke. Das ist schön.
Ja, jetzt hast du ja letzte Woche erzählt, wie du auf der Beerdigung deines Freundes, ich weiß, dass mein Erlöser gespielt hast und auch es mit ihm geschrieben hast. Aber darf ich dich fragen, wo hast du denn Gott am meisten in deinen Tiefpunkten erlebt?
Ja, Also es ist eine sehr gute Frage, finde ich aber auch nicht ganz einfach zu beantworten. In dieser Zeit, da habe ich einen Freund begleitet über ein Jahr lang, der mich gebeten hat. Er und seine Frau, sie haben mich gebeten und meine Frau auch gebeten, sie zu begleiten in dieser Zeit. Und das war eine sehr intensive Zeit, weil ich mit dieser Form des Leidens vorher so intensiv noch nicht in Berührung gekommen bin. Und nach sowas sehnt man sich nicht unbedingt. Das sind so Phasen, wo ich mich komplett hilflos fand. Also wenn man einen Freund hat, der eine Krebskrankheit hat, die auch nicht heilbar ist und wo man eigentlich weiß, also das ist sehr schwierig, man versucht es trotzdem mit Gebet und man wirft alles in die Waagschale, aber man merkt, es führt nicht zu dem Ergebnis, was man sich selber vorstellt. Und trotzdem ist es jetzt kein Weg, der komplett aus dem Ruder läuft und man sagen kann, Gott, du hast dich jetzt komplett verabschiedet und du bist nicht mehr existent. Diese beiden Dinge zusammenzukriegen in so einer Zeit, das ist nicht ganz einfach. Also einmal den Glauben zu haben, zu sagen, Gott, du bist in jeder Zeit zu jeder Zeit in der Lage, Dinge komplett auf den Kopf zu stellen und auch Dinge ganz anders zu gestalten und auch Schicksalsschläge komplett umzudrehen, wie wir das auch alle wissen. Wenn es dann aber nicht passiert, trotzdem den Glauben nicht zu verlieren, zu sagen, nee Gott, also wenn das jetzt nicht, an diesem Fall hier nicht meinen Vorstellungen entspricht, dann haben wir miteinander nichts mehr zu tun. Also diesen inneren Konflikt durchzuhalten, und trotzdem sich in die Hand Gottes zu begeben und trotzdem hinter allem ein Gott zu sehen, der nicht willkürlich handelt oder anders gesprochen, dem alles egal ist. Oder nur ein großes Nichts zu sehen, das uns alle in Verzweiflung treibt, das ist schon eine Herausforderung. Ich kann sagen, aus dieser Zeit oder überhaupt aus allen Situationen, wo man an seine persönlichen Grenzen kommt, dass man das zwar nicht erleben will und dass es auch nicht schön ist, das kann man auch nicht schönreden, dass es aber für das Innere, für die innere Konstitution von großer Bedeutung sein kann, weil es in solchen Zeiten, wo nichts mehr hält und nichts mehr trägt, da kommt man an so Eckpfeiler des Lebens. Und man merkt, also hier habe ich jetzt nichts mehr, auf was ich mich verlassen kann, es sei denn, es gibt einen Gott, der wirklich real ist. Und da muss ich sagen, da wird es dann auf einmal wirklich spannend. Und ich merke das auch im Gespräch mit Leuten, die jetzt irgendwie kein, also nicht vordergründig glauben oder das von sich zugeben würden, zu glauben, dass wenn es an solche Punkte geht es doch immer wieder um Glauben. Es geht immer wieder um die Frage, gibt es da noch was, auf das wir hoffen können? Gibt es da noch, wie sieht es aus, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Das sind die Grundfragen der Menschheit. Die stellen wir uns natürlich nicht jeden Tag, wenn wir irgendwie gut drauf sind und in Feierlaune. Die stellen wir uns vor allen Dingen dann, wenn wir, ich sag mal, vor allen Dingen bei Geburt und Tod. Also da habe ich mir diese Fragen immer wieder gestellt. Bei der Geburt meiner Söhne, das waren so einschneidende Erlebnisse, da habe ich mir diese Frage nach Gott ganz extrem gestellt. Und dann natürlich auch beim Tod von geliebten Menschen, die ich dann begleiten durfte oder musste.
Schreibt man eigentlich in diesen Phasen mehr Lieder, als wenn es normal läuft?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass viele von den Liedern, die große Wirkung gezeigt haben, in dieser Zeit entstanden sind und oder in solchen Zeiten entstanden sind, das sind, vielleicht hat es damit zu tun, dass man in diesen Zeiten nichts Oberflächliches schreibt. Also nichts, wo man sagt, ja gut, das habe ich jetzt mal geschrieben, weil das fand ich gerade ganz cool. Sondern in diesen Zeiten schreibt man nur das auf, von dem man wirklich glaubt, dass es auch hält. Manchmal sind es auch Zitate, also aus der Bibel, dass man einfach sagt, okay, meine eigenen Worte sind jetzt wahrscheinlich auch zu banal und ich nehme jetzt Zitate aus der Bibel und hangel mich daran lang und hoffe, jetzt natürlich kann man das nicht so immer so eins zu eins machen, aber ich hoffe, dass dieses Wertvolle, also diese Kraft der Worte aus der Bibel, die wesentlich mehr Kraft haben als jetzt die eigene Dichtung, dass sie diese Kraft auch entfalten, wenn andere Leute diese Lieder singen. Es gibt nicht viele Lieder, die man in solchen Situationen singen kann. Also auch am Grab eines guten Freundes wird man wahrscheinlich, wenn man einigermaßen bei Verstand ist, nicht I did it my way singen irgendwie oder irgendeinen Unsinn. Sondern wird irgendwie versuchen, Lieder zu finden, die wirklich die eine Relevanz haben und auch über das normale Maß der Dinge hinausgehen. Also ich denke mal, wenn man ein bisschen Empfindung hat oder Empfinden hat, dann wird man das so tun.
Wie spürst du denn selbst Gott, wenn du in schweren Zeiten bist? Oder welche Erlebnisse hast du denn mit Gott, wenn es dir schlecht geht?
Also ich kann nicht sagen, dass sie besser ist in schwierigen Zeiten. Ich hatte mal eine Phase des Burnouts, da habe ich mir zu viel zugemutet und ich habe das gar nicht richtig bemerkt. Und es kamen auch ein paar Außensituationen, also auch wirklich ein paar leidvolle Situationen, die ich mitgetragen habe, irgendwie noch dazu. Und dann irgendwann hat sich mein Körper gemeldet und hat mich angefangen zu quälen. Und das war wirklich keine schöne Zeit. Da gab es wirklich Momente, wo ich dachte, also wenn das jetzt so weitergehen soll, da habe ich jetzt keine Lust mehr weiterzuleben. Ich kann aber nicht sagen, dass jetzt Gott auf einmal wie ein leuchtender Stern in meinem Zimmer war und ich dachte, oh, wunderbar, ist alles cool. Nee, ich habe in solchen Zeiten wirklich auch, ich habe Gott wirklich manchmal laut angeschrien und gesagt, was soll das irgendwie? Also aus welcher Motivation oder warum lässt du das zu? Warum muss ich das jetzt erleiden? Warum muss das so sein? Und das hat mir aber, also die Tatsache, dass ich es gemacht habe, hat mir auch gezeigt, dieses Vertrauen zu Gott muss anscheinend doch so sein, so stark sein, dass ich Gott als wirklichen Freund betrachte. Ich finde das immer beeindruckend. Jetzt im Nachhinein habe ich dann nochmal bei Hiob nachgelesen, dass Hiob wirklich Zeit seines Lebens den Dialog mit Gott nicht aufgegeben hat, obwohl Gott nicht zu ihm gesprochen hat. Also Gott hat sich nicht gemeldet und hat gesagt, hallo, hier ist meine Nummer, kannst mich anrufen, wenn irgendein Problem ist. Ihm ist das ganze Desaster widerfahren und dann gibt es eine ganze Zeit, wo nichts, also keine Rückmeldung, also kein Empfang unter dieser Nummer. Und erst am Ende meldet Gott sich und erklärt die ganze Geschichte und dann kommt aber auch eine ganze Menge an Informationen für den Hiob. Also erstmal, dass seine Freundin totalen Scheiß erzählt haben, war schon mal eine wichtige Information für Hiob. Und zwischendrin gibt es aber einen Zeitpunkt, wo er zu diesem, also da ist ja noch nichts geändert von seinem Schicksal, wo er diesen wunderbaren Satz sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da ist das, er noch komplett am Lamentieren und da ruft Gott an und sagt, warum muss ich das erleiden? Was habe ich denn gemacht, um diese Situation erleiden zu müssen? Und dann ist es praktisch in ihm so eine prophetische Sicht der Dinge, dass er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und aus meinem Fleisch heraus werde ich ihn schauen. Also nicht irgendwann mal, sondern irgendwie schon auf der Erde aus meinem Fleisch heraus. Und das ist so mittendrin. Es ist, als wenn ihm irgendwie was innerlich sagt, hör mal, du hast einen Erlöser, dieser Erlöser lebt, du wirst Gott aus deinem eigenen Fleisch heraus schauen. Jetzt gibt es noch 20 Kapitel, die du leid durchhalten musst, bevor das Buch zu Ende ist. Aber du darfst jetzt schon wissen, aus deinem Inneren heraus, aus diesem inneren Empfinden heraus, dass du keiner Fata Morgana aufgesessen bist, sondern dass dieser Gott real ist. Das sowas in der Art, kann ich sagen, habe ich auch erlebt. Also ich habe Momente gehabt oder manchmal auch Träume gehabt. Ich träume sehr wenig. Und wenn ich träume, dann hat das meistens irgendeine kleine Bedeutung. Aber ich hatte einen Traum, der mir ganz klar gesagt hat, so und so sieht es hier aus. Und du kannst dich entspannen, obwohl die Situation nach wie vor nicht gut ist. Erkläre ich dir hier in diesem Traum etwas, was du wissen musst, warum du gerade in dieser Phase bist. Das erklärt den größeren Zusammenhang nicht. Das ist keine Erklärung dafür, warum das da ist. Letztlich, diese Erklärung gab es interessanterweise bei Hiob auch nie. Hiob, wir kennen aus dieser Geschichte von Hiob, kennen wir die Rahmenbedingungen mit dem Teufel und mit Gott und so. Aber Hiob wusste das nie. Und Gott hat Hiob auch nie erklärt, was da eigentlich der Deal war, was hinter der Geschichte ist. Und deshalb ist jede vorschnelle Form von Erklärung, wenn es um Leitsituationen geht, auch immer schwierig. Also jede vorschnelle Form von Deutung, auch jetzt die Corona-Zeit irgendwie, wenn jemand sagt, ich weiß genau, warum das jetzt ist, es hat folgenden Grund. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, bist du dir sicher, dass du genug Informationen hast, um wirklich zu wissen, was die Absicht und die größte Geschichte hinter dieser Situation ist? Es mag Leute geben, die diese Offenbarung bekommen, aber es ist immer schwierig, auch in Bezug auf das Leben von anderen, irgendwelche Statements zu machen. Und gerade im Fall von Hiob war es letztlich so, dass seine Freunde, die haben ordentlich einfach auf die Nuss gekriegt, weil sie einfach einen kompletten Blödsinn erzählt haben. Sie haben gesagt, ja Hiob, du hast was falsch gemacht in deinem Leben, da ist nicht richtig gelaufen, deshalb bist du jetzt in dieser Situation. Und ganz klar kommt raus, dass Gott sagt, das ist kompletter Nonsens. Also das, und Hiob musste sogar für sie noch beten, damit sie nicht selber irgendwie noch ein Desaster erlebt haben. Also ganz interessant eigentlich.
Ich habe Lothar gefragt, ob er predigt, und wenn er es nicht macht, habe ich ihm die Empfehlung ausgesprochen, er sollte es unbedingt tun.
Ich werde heute Abend online predigen in unserer Kirche. Bei uns ist hier Donnerstag gerade. Und ich werde heute Abend eine Predigt halten, die in unserer Kirche am Sonntag ausgestrahlt wird.
Und in welche Kirche gehst du?
Das ist das CCT, Christliches Zentrum Troisdorf, also am Rand von Köln, eine Gemeinde, wo wir uns sehr wohlfühlen.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Sollte es diese Lieder geben, und sie sind wichtig, und das Kreuz ist nach wie vor der Eckpfeiler unseres Glaubens, und wir nehmen dieses Erlösungswerk dankbar an. Aber meine Frage ist immer, wie geht es danach weiter, wenn wir am Kreuz waren?